Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Bussard Thiam.
Ja, hallo und herzlich willkommen. Vergessene Filmemacherinnen und subversive Pferdemädchen, darum geht es unter anderem in dem neuen Magazin beziehungsweise in der neuen Auflage der Totale. Das ist ein ja feministisches Filmmagazin. Wir sprechen mit Mitherausgeberin Rahel Jung in dieser Stunde über die verschiedenen Beiträge. Ja, habe ich die WM bislang verdrängt? Ist einfach keine wirkliche Stimmung aufgekommen? Denn in 2 Tagen geht's tatsächlich schon los. Die WM findet statt in Kanada, Mexiko und in den USA. Für die USA ist es ja die 2. Runde. 1994 fand dort das Turnier ebenfalls statt. Und damals hat die deutsche Herrenmannschaft sogar ein Lied aufgenommen. Das war irgendwie üblich und bei Wetten, dass Folgendes getrellert. Yes, und diesen vielleicht doch eher peinlichen Fernsehmoment gibt es unter anderem zu sehen in der Doku WM 1994, 11 Helden, ein Albtraum. Finden Sie in der ARD Mediathek und über diese 4-teilige Doku und weitere andere Dokus, in denen es um Intrigen, Egos und Medien geht, spreche ich mit meinem Kollegen Fernsehkritiker Matthias Stell. Matthias, ist ja schon ein bisschen putzig, dass es wohl früher dazugehörte, dass Fußballer zur Vorbereitung auf die WM ein Lied gesungen haben als PR-Moment oder ähnlichem. Heute gucken wir uns dann Dokuserien darüber an. Was ist der Hintergrund? Worum geht's?
Na, das geht natürlich darum, dass man so ein bisschen einstimmt. Diese WM wird ja sehr, sehr ausführlich werden. Also 104 Spiele sind zu Nachtzeiten für uns auch angesetzt. Das heißt, da wird sehr viel Fernsehzeit beansprucht und im Prinzip dienen natürlich jetzt diese Dokumentarsachen dazu oder diese Serien und Filme dazu, sich eben auf diese Fußball-WM der Herren so ein bisschen vorzubereiten, in Stimmung zu kommen. Und das Interessante ist natürlich, es gibt da relativ viel, könnte man sagen. Es gibt diese ARD-Doku, da ist der Bezugspunkt die Herren-WM 1994 in den USA. Dann gibt es einen im ZDF, da wird die Heim-WM in Deutschland 2006 nochmal angeguckt. Es gibt in der ZDF-Mediathek auch so eine von der BBC gemachte fiktionale Serie. Da geht es um das englische Team zwischen 2016 und 2024. Und es gibt bei Netflix noch einen französischen Dokumentarfilm Der Bus, eine Revolte der Spieler bei der WM 2010 in Südafrika, was wirklich das Schlimmste ist, was man sich vorstellen kann, was da für Bilder produziert wurden, weil die Spieler halt mit dem Trainer so über Kreuz lagen, dass sie gestreikt haben beim Training und das alles abgebildet wurde. Was den allen so gemein ist, ist natürlich, dass die so ein bisschen Wetten auf die Zukunft sind. Also die Idee, man erzählt jetzt rückblickend etwas, was eventuell vielleicht Schlüsse zulässt auf darauf, wie die Mannschaften sich bei der Weltmeisterschaft jetzt 2026 entwickeln könnten.
Okay, das klingt ja doch recht spannend. Was heißt es jetzt, wenn wir mal bei der ARD-Doku über die WM 1994 in den USA bleiben?
Na, diese Gründe des Scheiterns, das war damals ja Schluss im Viertelfinale gegen Bulgarien, obwohl es eine Mannschaft war, die 4 Jahre vorher Weltmeister geworden war, die 2 Jahre vorher im Finale der Europameisterschaft gestanden hat und die eigentlich auch mit diesem Satz von Franz Beckenbauer nach der deutschen Einheit, Deutschland werde über Jahre hinaus nicht schlagbar sein, weil man eben eine gute westdeutsche Mannschaft hat und dazu noch sehr gute Spieler aus dem Osten kommen, das eigentlich ein Favorit war, die Mannschaft, und es aber irgendwie nicht hinbekommen hat, wofür dann viele Gründe angeführt werden, die Egos der Spieler, auch die Hitze in den Stadien, auch die Konflikte zwischen Ost und West, was interessant ist, dass die Serie darauf einen Akzent setzt, oder auch, was interessant ist, einen kleinen Schlenker macht zu 1992 Rostock-Lichtenhagen, diese Ausschreitungen gegen dieses Wohnhaus, Sonnenblumenhaus, wo vietnamesische Vertragsarbeiter lebten und wo ja so ein ikonisches Bild entstanden ist von jemandem, Harald Ewert hieß der da in eingenässter Jogginghose mit Hitlergruß quasi daneben stand und eben dieses Deutschland-Trikot von 1990 trug. Das ist schon toll und gleichzeitig ist es auch kontingent, wie man jetzt sagen kann, woran hat es gelegen, dass es nicht zum Erfolg geführt hat. Ein entscheidender Punkt, für den sich Manfred Oldenburg entscheidet, ist, glaube ich, der Umgang mit dem Trainer damals, Berti Vogts, der sehr stark sehr viel Spott abbekommen hat. Da gab es ja auch dieses Stefan Raab-Lied, was sich darüber lustig gemacht hat und wo vor allen Dingen das arbeitet die Serie heraus, auch die sogenannte Lichtgestalt Franz Beckenbauer, sehr viel nachgetreten hat und sehr stark Stimmung gegen ihn gemacht hat, was dann dazu führte, dass eben verglichen mit dem strahlenden Kaiser, dem sogenannten Berti Vogts, auch im medialen Zusammenhängen immer so bieder und provinziell wirkte, wie das der damalige Sportjournalist fürs ZDF Marcel Reif erklärt.
Helmut Kohl Oggersheim. Nicht mal Ludwigshafen, sondern ein Stadtteil von Ludwigshafen. Oggersheim. Der Kanzler der deutschen Einheit, Oggersheim. Der Bundestrainer, nicht mal Mönchengladbach, bei allem Respekt, Korschenbruch. Das ist doch bewusst von den, weiß ich nicht, von uns allen, von den Kollegen benutzt worden.
Das ist ganz interessant. Man hört das schön, wie er dann von denen sagt und plötzlich feststellt, dass er ja der Kollege ist, der damit auch mitgemacht hat. Also das ist fast der spannendste Aspekt, wie die Medien eben mitschreiben an diesen Geschichten.
Ja, interessant. Lass uns dabei mal bleiben. Entsteht denn dadurch gleichzeitig eine eigene Medienkritik in den Dokus? Also wie versuchen Sie das abzubilden?
Also gibt es schon, weil eben klar wird, wie groß der Einfluss ist. Bei der 94er, aber auch bei der 2006er Doku ist es so, dass eben ganz klar wird, da gibt es irgendwie die Bild-Zeitung ist natürlich ein ganz großer Faktor. 94 im Verbund mit Franz Beckenbauer und Lothar Matthäus, der dann als Kapitän der Mannschaft immer sofort die Aufstellung durchsticht und damit irgendwann aussortiert wird, weil Berti Vogts das merkt. Und dieses Verhältnis eben, dass die Bild-Zeitung so einflussreich ist, das hat dann 2006 sich eben ein bisschen anders perspektiviert. Insofern mit Jürgen Klinsmann da ein Trainer verpflichtet worden ist, der erstens neue Sachen ausprobieren wollte und der zweitens Distanz zur Bild-Zeitung hatte und der damals auch unter wahnsinnigem Druck quasi diese Arbeit machen musste. Deswegen ist es schon interessant, weil dieser Fokus, glaube ich, was das Interessanteste ist, das könnte man auch bei dem französischen Dokumentarfilm betrachten, da versucht es der Trainer mit so einer quasi Sanktionierung der Medien, also mit denen gar nicht zu sprechen, was auch nicht funktioniert. Gleichzeitig ist natürlich das Problem, die Leute, die damals mitgemacht haben, reden jetzt darüber als Zeitzeugen und scheinbar objektive Beobachter. Das ist ein bisschen merkwürdig.
Haben Sie denn in diesen Dokus auch eine Erklärung für diesen Widerspruch, also dass die Medien selbst verhindern, dass sie ja eigentlich auch die Spieler oder die Turniere feiern wollten?
Naja, so direkt nicht. Man kann natürlich sagen, also man kann sich die Frage stellen, was hat eigentlich die Bild-Zeitung? Natürlich hat die ein ökonomisches Interesse daran, praktisch dauernd Störfeuer zu machen und es besser zu wissen, was ja logisch ist, das weiß man ja irgendwie auch, dass für so einen Erfolg ganz viele Faktoren zusammenkommen müssen und irgendwie Polarisierung im Team keine sinnvolle Aktion ist, um da Mannschaftsgeist zu stärken. Gleichzeitig geht es natürlich einfach darum, dass da so Männer am Start sind, die sehr starke Egos haben, also auch wie Franz Beckenbauer oder Lothar Matthäus oder eben auch diese Bild-Zeitungsschau. Journalisten, von denen dann zum Beispiel in der ARD-Serie über die WM 94 Alfred Traxler darüber spricht, wie er eben nach der WM 1994 als quasi Zuspitzung oder eigentlich auch eine Frechheit, muss man sagen, so eine quasi Rücktrittserklärung für Berti Vogts aufgesetzt hat, wo dann nur noch stand, bitte unterschreiben Sie hier.
Es ist 30 Jahre her, es waren andere Zeiten, also es war, die Bandagen damals waren wesentlich härter und ich habe es gemacht, also ich sage in dem Fall ich, weil das meine Idee und meine Umsetzung war, aber ich würde es nicht nochmal tun. Es war sicherlich nicht einer der Glanzpunkte meiner journalistischen Arbeit.
Jetzt kann man sich natürlich fragen, was denn die Glanzpunkte sind bei einem Medium, was vor allen Dingen auf Spaltung und Diffamierung setzt irgendwie. Aber das ist halt dieses Grundproblem. Es ist auf der einen Seite toll, dass die Leute sich schon dazu verhalten müssen und das dann eben so gequält tun wie er hier und gleichzeitig natürlich das Problem, dass sie weiterhin mitreden und an diesem Bild wirken.
Ja, und also bei all diesen Formaten, bei diesen Dokus, wo es um eine Rückschau geht, also auch worum es da geht, ist ja so ein Versuch, einen Bezug zum Heute herzustellen, uns natürlich auch einzuschwören auf die WM. Aber ich finde den Aspekt der Medien wirklich sehr interessant, Matthias. Was lässt sich da deiner Meinung nach als Fazit draus ziehen oder auch draus lernen?
Naja, die interessante wäre ja die Frage, ob Medien was lernen können, weil nämlich die Frage wäre, was hat die Bild-Zeitung davon, die ja auch eigentlich diesen Erfolg feiern wollte, am liebsten davon, dass sie dann eben eine halbe Stunde vorher die Aufstellung weiß oder sowas. Aber das ist natürlich die innere Logik von solchen Medien. Logisch ist halt, das sieht man in diesen Sachen, es geht halt nicht ohne die Medien, beziehungsweise man muss sehr gut damit umgehen. Das erlebt ja auch gerade Thomas Tuchel als Trainer in England, wie man mit diesem Störfeuer, diesem Druck irgendwie umgeht. Und man hat es ja auch gesehen, dass jetzt zum Beispiel diese Kampagne, dass Manuel Neuer wieder in die Nationalmannschaft rein soll, die ja auch für keine gute Stimmung gesorgt hat bei den Beteiligten, dass das ja auch etwas war, was dann so gefordert wird und aufgebauscht wird und ewig besprochen wird, damit es dann endlich irgendwann passiert und wo dann der Bundestrainer Nagelsmann auch nicht so richtig souverän aussieht. Was noch ganz interessant ist an diesen historischen Sachen, wo dann diese Zusammenhänge ja anders beobachtbar und erzählbar werden, ist, welchen Anteil dann die Politik Kritik wiederum hat. Also dass sowohl 94 bei Bertie Vogts Helmut Kohl ihn irgendwann ermutigt hat, der Bundeskanzler, weiterzumachen. Und ist 2006 eben, als es dieses schwierige Verhältnis zwischen eben Boulevard, Bild-Zeitung und Klinsmann gab, Angela Merkel da irgendwie so ein Treffen vermittelt hat, auf dem man quasi Frieden schließt. Also wie groß dieser Komplex, so ein Nationalinteresse daran ist. Und dann fragt man sich trotzdem wieder, wenn alle so viel Interesse daran haben, dass das eigene Team erfolgreich ist, warum ist es dann so, warum gibt es dann so einen Quatsch und dieses ganze Störfeuer?
Also fassen wir nochmal zusammen. WM 1994, 11 Helden, ein Albtraum finden Sie in der ARD-Mediathek. Mission Sommermärchen sowie Dear England im ZDF und die Revolte über Les Bleus auf Netflix. Matthias Dell, unser Filmkritiker, hatte uns den WM-Doku-Überblick verschafft. Herzlichen Dank.
Bitte sehr.
Fluxkompensator an, wir fliegen mal eben zurück in die Zukunft. Der Film aus den 80ern hat Schauspieler Michael J. Fox weltberühmt gemacht als zeitreisenden Teenager Marty McFly. Heute wird Michael J. Fox 65 Jahre alt und er setzt sich ja auch seit Jahren für die Parkinson-Forschung ein, denn wie wahrscheinlich den meisten bekannt ist, hat er selbst seit den 90er Jahren Parkinson. Über seine Krankheit und Karriere anlässlich seines 65. Geburtstags, Nils Dams.
Michael J. Fox wacht mit einem Kater auf.
I woke up with a ferocious hangover.
Einem heftigen Kater. Es ist 1990.
1990.
Die Nacht hat er mit seinem Freund und Schauspielkollegen Woody Harrelson an einer Bar verbracht. Am Morgen danach bemerkt er,
That's when I noticed my pinky.
Sein kleiner Finger zittert. Die ersten Symptome der Parkinson-Krankheit.
Parkinson's Disease.
Das Zittern sei, beschreibt er in der Apple TV-Doku Still von 2023,
The trembling.
Wie eine Nachricht gewesen.
Was a message.
Eine Nachricht aus der Zukunft. Es ist erst der Anfang.
From the future.
Ein paar Jahre vor der Diagnose 1985 macht ihn ein Film über Zeitreisen weltberühmt.
Wollen Sie mir weismachen, Sie bauten eine Zeitmaschine?
Zurück in die Zukunft.
Aus einem DeLorean?
Pass auf!
Christopher Lloyd spielt Doc Emmett Brown, der ein Auto, ein DeLorean, in eine Zeitmaschine umgebaut hat.
140 Kilometer pro Stunde!
Michael J. Fox spielt seinen Kumpel und Helfer Marty McFly.
Jesus Christ, Doc, Sie haben Einstein aufgelöst.
Immer mit der Ruhe, Marty, ich habe überhaupt nichts aufgelöst.
So klingen die beiden übrigens auf Englisch.
Jesus Christ, Doc, you disintegrated Einstein.
Calm down, Marty, I didn't disintegrate anything.
Ein perfektes Team, das so ursprünglich gar nicht geplant war.
They started filming with Eric Stoltz.
Die Dreharbeiten haben nicht mit Michael J. Fox angefangen. Eric Stoltz hat Marty gespielt. Aber er hat nicht in die Rolle gepasst. Er hat Marty zu ernst gespielt.
What they were trying to go for with the film.
Sagt Walter Benasiak. Er ist ein Zurück-in-die-Zukunft-Superfan, hat die Filme dutzende Male gesehen.
And after
Sie haben schon 5-6 Wochen gedreht und dann entschieden, das muss ein anderer machen.
Decided to recast.
Regisseur Robert Zemeckis und die Produzenten um Steven Spielberg verpflichten Fox. Der kann Skateboard fahren, Gitarre spielen und hat ein großes Comedy-Talent.
Without Michael J. Fox, I don't think it would have been as popular.
Ohne Michael J. Fox wäre der Film nicht so abgegangen. Zurück in die Zukunft wird ein großer Erfolg. Auch Filme wie Teen Wolf oder TV-Serien wie Family Ties machen Fox zum Superstar in Hollywood.
Here is Michael J. Fox.
What is the secret of your success?
And the winner is Michael J. Fox.
Er sei
I was big. I was
bekannter gewesen als Kaugummi.
Big in Bubblegum.
Er ist ein Star, muss aber auch mit der Diagnose Parkinson klarkommen. 7 Jahre hält er sie geheim. Nur die Familie weiß Bescheid. Seine kanadischen Eltern und Ehefrau Tracy Polin, mit der er seit 1988 verheiratet ist. Das war furchtbar. Ich musste erst mal verstehen, mit was ich da zu tun hatte. Der Arzt sagte, das hier gewinnt man nicht, das verliert man. Aber ich gewinne lieber. 1998 macht er die Krankheit öffentlich. Parkinson ist unheilbar. Michael J. Fox will das ändern. Am Anfang hieß es, du kannst noch 10 Jahre arbeiten. Und ich sage, was soll das heißen? Ich bin 29 Jahre alt und habe jede Menge teure Immobilien. Bis heute spielt er immer wieder in Filmen und Serien mit und setzt sich für die Parkinson-Forschung ein.
Mr. Fox, we're gonna start with you.
Vor dem US-Senat wirbt er für mehr staatliche Gelder. Da ist er Ende 30.
The war against Parkinson's is a winnable war.
Wir können den Krieg gegen Parkinson gewinnen. Mit Ihrer Hilfe und wenn wir alles tun, werde ich in meinen 50ern auf der Hochzeit meiner Kinder tanzen. 2000 gründet Fox eine Stiftung, die seitdem nach eigenen Angaben über 2 Milliarden Dollar für die Parkinson-Forschung gesammelt hat. Für sein Engagement verleiht ihm US-Präsident Biden 2025 die Freiheitsmedaille.
Michael J. Fox.
Die höchste zivile Auszeichnung in den USA.
with gratitude.
Für sein Leben, seine Frau und seine vier Kinder sei er dankbar, sagt Michael J. Fox.
Optimism is sustainable.
Denn wenn du was hast, wofür du dankbar bist, bleibst du optimistisch. Du hast was, worauf du dich freuen kannst. Dann machst du weiter.
And you carry on.
Wir verneigen uns. Heute wird Michael J. Fox 65 Jahre alt.
Das Lesen der anderen.
Ja, und da geht es heute um das feministische Filmmagazin Totale. Totale meint so viel wie die Totale erfassen, die Weitsicht auf Missstände vor allem auch im feministischen Diskurs zu besprechen. Mit dem Willen von Frauen aus allen Epochen zu lernen. Erscheint zweimal im Jahr, die Texte sind auf Deutsch und Englisch geschrieben und Gründerin und Mitherausgeberin ist Rahel Jung bei uns im Popkulturmagazin Kompressor. Hallo.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ja, vor ein paar Tagen noch ganz frisch ist die vierte Ausgabe erschienen. Dem Heft vorangestellt ist ein Manifest und wir haben mehrere Texte, die wir jetzt miteinander besprechen wollen. Zum einen gibt es da den Text von Zoe Bayer, der heißt What's in Your Bag? Und das ist eine, finde ich, sehr interessante Fotostrecke, die zeigt, was Filmschaffende, also Frauen am Set so in ihren Taschen, in ihren Hitbags tragen. Klingt erstmal ein bisschen unverfänglich. Mir aufgefallen sind zum Teil Scheren, aber die Serie gibt Auskunft über Arbeits- und Geschlechterverhältnisse. Was steckt dahinter?
Ganz genau, Zoe Bayer arbeitet selbst beim Film und hat eben Frauen, die mit ihr am Set tätig sind, gebeten, ihre Bauchtaschen zu öffnen und hat quasi die Inhalte gescannt. Und daran werden auch strukturelle Probleme sichtbar, zum Beispiel neben eben Scheren oder Nähzeug oder Kleber, je nachdem, was die Frauen brauchen für ihr Department, befinden sich darin halt auch Hygieneartikel, Snacks, aber auch Schmerztabletten beispielsweise und zeigen, dass eben Bedürfnisse oft unterdrückt werden und unsichtbar gehalten werden müssen bei der Filmarbeit am Set.
Steckt da auch so eine Art von Appell hinter oder ist es einfach erstmal so das Aufdecken eines Missstands?
Totale versucht eben, die Brücke zu schlagen, auch von der Filmwissenschaft oder der Filmtheorie, der Filmkritik hin zur Filmpraxis und diese Bereiche, die häufig getrennt voneinander auch existieren, über das Magazin und auch die Plattform, die Totale bietet für Austausch, irgendwie zu verbinden. Und dabei geht es natürlich um das Sichtbarmachen von Unsichtbarkeiten, aber auch darüber hinaus zu denken, beispielsweise, wie könnten Konditionen am Set geändert werden, dass Flinter, Frauen oder auch behinderte Menschen irgendwie inklusiver daran teilnehmen können.
Ein weiterer Text heißt Du blödes Huhn oder die Ertastung des Unsichtbaren. Das ist ein Artikel von Clara Sofia Enrici und rekurriert auf eine Installation von Margaret Raspe. Hat Anfang der 1970er Jahre Kamerahelme entwickelt und Experimentalfilme gedreht, ist dann so ein bisschen in die Vergessenheit geraten. Aber genau, in ihren Worten, womit befasst sich der Text konkret?
Margaret Raspe, die 2023 verstorben ist und gerade in Anführungsstrichen wiederentdeckt wird, das ist immer die Frage, wer hat sie vergessen und wer widmet sich jetzt ihrem Werk? Sie hat ausgehend aus dieser auch zweiten feministischen Welle, die sich sehr mit Missständen innerhalb des Häuslichen beschäftigt hat und der Doppelbelastung zwischen Beruf und Kinder und dem, was heißt es, also was bedeutet es, Hausfrau zu sein? Margaret Raspe hat eben, wie Sie gerade schon erwähnt haben, einen Kamerahelm entwickelt. Sie hat quasi einen Bauhelm genommen und darauf eine Super-8-Kamera so montiert, dass der Sucher direkt vor ihrem Auge war und sie quasi die Hände frei hat. Und da, wie sie es beschreibt, aus einer, Zitat, Aggression in der Küche, diese alltäglichen Tätigkeiten wie den Abwasch oder das Brotbacken aufgenommen und dadurch irgendwie sichtbar gemacht als Künstlerin und Hausfrau und Mutter.
Und dadurch aber auch gezeigt, dass, also es steckt ja eine Doppeldeutigkeit in diesem blöden Huhn. Weil es gibt ja dieses ikonische Bild, wo es tatsächlich um ein Huhn geht, was geschlachtet wurde. Und dann aber auch dieser Gedanke daran, dass man selber irgendwie ein blödes Huhn ist, indem man da die ganze Zeit diese Kehrarbeit leistet.
Genau, und sie sagt dann auch nie wieder blödes Huhn sein. Und für sie ist das so eine Art, oder so lese ich das oder sehe ihre Filme, als Befreiungsschlag und Politisierung durch eine Sichtbarmachung, durch einen aktiven quasi Wiederaufdecken von ihrer Arbeit.
Und der dritte Text, der stammt von Noemi Erath. Sie ist eine Filmjournalistin und beschäftigt sich mit Gender Dynamics in Horse Movies. Auch sehr interessant. An einer Stelle heißt es, ich habe es jetzt mal auf Deutsch sozusagen übersetzt, es ist das Jahr des Pferdes, von Mode bis Horoskopen galoppieren sie durch unsere Social Media Feeds. Wird man behaupten, das ist eine These, es kommt immer ein bisschen auf die Bubble an. Aber das Pferdemädchen ist zumindest ästhetisch im Trend. Und im Filmuniversum hingegen scheint sie verschwunden zu sein. Was hat es damit auf sich?
Noemi Erath widmet sich diesen Geschlechterdynamiken in Pferdefilmen, die Anfang der Nullerjahre noch geboomt haben und jetzt wohl ein bisschen in den Hintergrund gerückt sind, und schaut sich eben dabei dieses klassische Narrativ an, von meistens so eine etwas aufgewühlte Teenagerin trifft auf ein Pferd und gemeinsam überkommen sie ganz viele Hindernisse, erleben Abenteuer und dann gibt's ein Happy End. Dabei treten aber sehr häufig so binäre Geschlechterrollen auf, von dem männlich gelesenen Pferd, was irgendwie Stärke, Freiheit und Mut verkörpert. Oder aber andersrum, ein weibliches Pferd, was Sanftmut und irgendwie Schönheit darstellt oder repräsentieren soll. Und wie problematisch eben diese Binarität ist und auch dieses Gendern von einem Pferd und einer Vermenschlichung auf eine Weise. Und gleichzeitig, beispielsweise in dem Film National Velvet von 1944, kommt es auch zu ganz interessanten Cross-Dressings, wo ein Mädchen sich eben als Junge verkleidet, weil nur Jungs an dem Pferderennen teilnehmen können. Wie das so subversiv irgendwie genutzt werden kann, um sich Geschlechterdynamiken zu widmen, beschreibt Noemi Erath eben in ihrem Beitrag.
Also ein sehr interessantes Magazin, das ja aufdeckt, was alles im feministischen Diskurs besprochen werden muss, was fehlt, was inspirierend wirken kann. Totale, gerade ist die vierte Ausgabe erschienen, kostet 16 Euro und über die Homepage totale-filmmagazin.com kann man das Magazin bestellen, findet man auch in Buchläden, beziehungsweise findet man dort auch die Buchläden, die das Heft vertreiben. Rahel Jung, Mitherausgeberin, war zu Gast bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Ich danke für das Gespräch.
Vielen Dank.
Popmusik. Ein beherrschendes Thema ist ja da die Liebe, warum auch nicht. Aber als Popmusikerin ein Lied über Architektur veröffentlichen, das ist doch eher ungewöhnlich. Hat aber Kim Petras gemacht. Brutalist könnte man natürlich sofort auch assoziieren mit einem brutalen Typen, meint aber ein bestimmtes Gebäude. Ende Mai ist ihr Album Detour erschienen und darauf befindet sich auch der Song. Hier mal ein Ausschnitt. Ja, und mein Kollege Musikjournalist Christoph Reimann ist jetzt bei mir im Studio. Christoph, bevor wir klären, wovon sie singt, lass uns drüber sprechen. Wer ist Kim Petras?
Kim Petras ist eine Musikerin, die hierzulande weniger bekannt ist als in den USA. Was interessant ist, denn sie kommt ja aus Deutschland. Anfang der 90er ist sie auf die Welt gekommen und früh hat sie dann ihre Trans-Identität entdeckt. Schon mit 13 hat sie dann eine Hormontherapie begonnen. Und weil sie noch so jung war, als sie diesen Weg eingeschlagen hat, wurde sie damals auch vom Fernsehen begleitet. Mit 16 dann unterzieht sie sich einer geschlechtsangleichenden Operation und damit gilt sie als weltweit jüngste Person, die das hat machen lassen. Und das könnte man natürlich alles weglassen, ginge es eben nur um Kim Petras, die Musikerin. Dann könnte man einfach sagen, na gut, das ist die, die heute in L.A. lebt und mit Unholy an der Seite von Sam Smith einen Welthit hatte. Aber in diesem Song Brutalist, über den wir jetzt sprechen, da geht es dann ganz konkret um die Transition.
Okay, also als Metapher zu verstehen, aber es geht ja auch schon um ein Gebäude, oder?
Genau, es geht um ein Gebäude im brutalistischen Baustil, an dem sie immer vorbeigefahren ist, als ihr Vater, ein Architekt, sie zur Therapie gefahren hat. Und Kim Petras singt davon, dass sie das Gebäude geliebt hat, es aber abgerissen wurde. Und dieser autobiografisch geprägte Song, der ist sozusagen aufgebaut wie ein Rätsel. Und das hat die Fans auf den Plan gerufen. Die haben sich gefragt, was für ein Gebäude könnte das gewesen sein? Mhm. Und sie haben es rausgefunden anhand so einiger biografischer Eckpunkte. Es ist bzw. war die Postpyramide im Norden Hamburgs, da in der City Nord. Das hat dann auch im Nachhinein das Management von Kim Petras bestätigt. Und die Postpyramide Erbaut von den Architekten Gerhard Weber und Georg Küttinger, 2017, 2018 abgerissen. Ich muss sagen, leider abgerissen, denn allein schon auf den Bildern, die man noch so finden kann, ist das schon ein ziemlich imposanter Betonklotz.
Ja, schade. Ich stehe ja so ein bisschen auf Brutalism. Mhm. Hat immer was Imposantes, wie du sagst, und auch Markantes. Was hat diese Postpyramide in der North City Hamburgs denn ausgemacht?
Ja, eben auch die so typisch brutalistisch, klotzig, sticht heraus, vor allen Dingen nonkonform. Also passt irgendwie nicht zum Umfeld und eben das macht das Gebäude dann zur passenden Metapher für die Transition, denn Kim Petras identifiziert sich damit, wie sie als junge Person eben auch nonkonform war, wie irgendwann dieses Gebäude abgerissen wurde und durch einen konformistischen Bau, nämlich einen Wohnkomplex, ersetzt wurde. Und sie dachte, mein Gott, ihr habt das echt ruiniert. Und als sie das gedacht hat, hat sie sich gleichzeitig erinnert an die Leute, die ihr gesagt haben, mein Gott, du hast dich ruiniert, als du deinen Körper zerstört hast. Im Interview mit dem US-Magazin The Fader hat sie ganz konkret darüber gesprochen.
All the time I have people saying I ruined my body and I ruined my life, you know, and they don't know me at all. They don't know like my kind of history and I don't know that I, you know, went to like so many psychologists and so many doctors and that it was like a real thing that had an assessment.
Ja, also sie spricht über die Vorverurteilungen und auch über den ganzen Schmerz, diese Zeit mit sich gebracht hat. Wie interpretierst du denn den Song? Also welche Aussage steckt hinter der Transition, die sie über die Metapher des Gebäudes ja erzählt?
Ja, also es geht einmal um die Veränderlichkeit, ne? Denn auch das Gebäude hat eine Transition durchgemacht, eben zu dem heutigen Wohnkomplex. Vor allen Dingen geht es aber um die Subjektivität dessen, was schön oder was angemessen ist. Und damit fällt der Song so in eine Zeit, in der sehr viel über junge Menschen gesprochen wird, die so eine Transition machen wollen. So sehr und so viel, dass daraus ein Kampf, ein Kulturkampfthema geworden ist, in dem medizinische, psychologische Einschätzungen und vor allen Dingen die Perspektiven der Personen mit Transitionswunsch kaum eine Rolle spielen. Kim Petras sagt das hier.
I'm happy I can like stand for, you know, like, yeah, trans kid can transition and then be like a grown up and just be like happy. That's it. And like make the choices, you know, I made the right choices that I'm proud of to this day.
Also fassen wir nochmal zusammen. Sie ist glücklich, steht dazu, dass sie sich schon sehr früh für diese Transition entschieden hat und ist auch heute nach wie vor zufrieden mit dieser Entscheidung.
Genau. Und ich will gar nicht medizinisch, psychologisch oder wie auch immer argumentieren, sondern auf der ästhetischen Betrachtung bleiben. Denn die Frage, ob diese Postpyramide ein hässlicher Betonklotz ist oder eben ein bedeutendes Bauwerk war, das lässt sich nicht objektiv beantworten. Und genau dieselbe Frage stellt Kim Petras über sich selbst. Also wer entscheidet eigentlich, ob etwas gelungen ist oder ruiniert wurde? Und ich finde es interessant, wie sie ausgerechnet über den Vergleich mit einem Betonklotz etwas Menschlichkeit in diese ja irgendwie ausgeartete Debatte bringt, wie ausgerechnet über einen Baustil, dessen Name ja einfach vom Französischen abgeleitet einfach nur Rohrbeton erstmal bedeutet, gleich diese Debatte ein bisschen an Brutalität verliert.
Sagt mein Kollege Musikjournalist Christoph Reimann über den Song Brutalist von Kim Petras. Ende Mai ist ihre neue Platte Die Tour erschienen. Ich danke dir für die Einordnung hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur.
Sehr gern.